projizieren, was da so kommen wird, dass man ganz oft sehen kann, woher diese Erwartungen kommen. Und um das mal ein bisschen deutlich zu machen, habe ich einen kleinen Film vorbereitet, den ich starte, wenn das Licht aus ist, weil wir haben jetzt den kleinen Beamer, der ist ein bisschen schwächlich. Ja, das ist der Todesstern. Mit dem Todesstern kann man einen ganzen Planeten in die Luft jagen und in der Zukunft irgendwann. Und Obi-Wan marschiert durch diesen Todesstern, also quasi eine militärische Hochsicherheitszone, unerkannt. Wieso fällt er nicht in der Videoüberwachung auf? Ich meine, es ist doch in der Zukunft. Er läuft doch noch mit dem traditionell klassischen Jedi-Rittergewand rum. Irgendwie, also wieso? Und dann gibt es nicht eine Gesichtskennung auf den Kameras, dass sofort erkennt, ups, das ist keiner von den Truppen, sondern das ist ein Jedi-Ritter oder so. Das ist doch merkwürdig, dass er da unbemerkt hin kann. Und dann muss er da extra an diesen komischen Turm, um dort den Traktorstall runterzufahren. Ich meine, gibt es da nicht eine andere Möglichkeit, das Ding zu bedienen? Und überhaupt keiner merkt auf dem Todesstern, dass der Traktorstrahl abgeschaltet ist. Ich meine, das ist sehr endbenutzerunfreundlich, wenn es da jetzt keine Warnung gibt. Ich meine, normalerweise müsste doch irgend so ein Kommandant auf dem Handy die Meldung kriegen, Achtung, vorsichtig, Traktorstrahl ist runtergefahren worden, da muss was gesichert sein. Das gibt es alles nicht. Warum gibt es das nicht? Weil dieser Film Anfang der 80er Jahre entstanden ist und da war so etwas wie totale Videoüberwachung überall in allen Räumen und Gesichtserkennung und all sowas und Algorithmen, die merken, ob einer feindlich gesinnt ist oder nicht, waren da noch gar kein Thema. Das heißt, obwohl dieser Film versucht, in die Zukunft zu projizieren und darzustellen, was in der Zukunft sein wird, und sich da auch ein paar so witzige Sachen überlegt, Laserschwert und so, ist es trotzdem so, dass man genau sehen kann, aus welcher Zeit der stammt. Aus einer Zeit, wo noch niemand darüber nachgedacht hat, dass an jeder Ecke irgendwo eine Videokamera hängt. Und dass man jederzeit irgendwie ortbar ist oder so. Das ist einfach nicht drin. Und das bedeutet, dass gerade bei Science Fiction, die ja in der Zukunft sein wollen, es genau zu sehen ist, aus welcher Zeit sie kommen. Denkt an Raumschiff Enterprise. Wie kann man orange Türen haben? Kein Mensch würde heutzutage sich denken, hey, lass uns mal die Türen im Raumschiff orange machen. Aber in den 70er Jahren war orange halt genau die Farbe, wo man sich denkt, ja, in einem modernen Raumschiff sollten die Türen orange gestrichen sein. Wir sollten das einfach so machen. Und ähnlich wie bei solchen Filmen und bei Science-Fiction-Filmen wird es halt deutlich, wenn man die 30 Jahre später sieht, dass die Erwartungen sehr dann doch an der damaligen Realität geklebt haben und nicht in der Zukunft wirklich waren. Ähnliches kann man auch sehen bei der Offenbarung. Die Offenbarung ist ja in einer bestimmten historischen Situation entstanden und schildert deswegen nicht nur sozusagen Erwartungen und Vorstellungen, wie die Zukunft sein wird und wie Gott in Zukunft handeln wird, sondern sie verrät auch sehr viel über die Situation der Christen und spiegelt eigentlich genau die Situation der Christen zu der Zeit wieder, als die Offenbarung entstanden ist. Und wir möchten euch heute ein bisschen auf eine Entdeckungsreise nehmen, zu zeigen, wie die Situation der Christen damals war, als dieser Teil der Offenbarung geschrieben worden ist. Und dann werden wir auch noch überlegen, was kann das für heute bedeuten. Und da das heute mit meinem iPad spackt, werde ich jetzt direkt vor dem Beamer ablesen. Das ist auch das haben die auch damals gar nicht gesehen irgendwie. Ne? Dass es da irgendwo so Reklamen gibt an den Wänden. Pass auf liegen gebliebene Koffer auf oder so. Okay. Also Johannes sagt, ich sah, der auf dem Thron saß, hielt eine Schriftrolle in der rechten Hand. Sie war auf der Vorder- und Rückseite beschrieben und trug 7 Siegel. Und ich sah einen mächtigen Engel. Er rief mit lauter Stimme, wem steht es zu, das Buch zu öffnen und seine Siegel aufzubrechen? Doch niemand war in der Lage, die Schriftrolle zu öffnen und hineinzuschauen. Weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde. Ich weinte sehr, denn es fand sich niemand, dem es zustand, die Schriftrolle zu öffnen und hineinzuschauen. Da sagte einer von den Ältesten zu mir, weine nicht. Sieh doch, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross der Wurzel Davids, hat den Sieg errungen. Er kann die Schriftrolle und ihre 7 Siegel öffnen. Dann sah ich, bei dem Thron, umgeben von den 4 Wesen und dem Kreis der Ältesten, stand ein Lamm. Es sah aus, als ob es geschlachtet wäre. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Diese Augen sind die 7 Geister Gottes, die in die ganze Welt gesandt worden sind. Das Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß. Und es nahm die Schriftrolle aus seiner rechten Hand in Empfang. Und als es die Schriftrolle empfangen hatte, warfen sich die 4 Wesen vor dem Lamm nieder. Dasselbe taten auch die 24 Ältesten. Jeder von ihnen hatte eine Leier und eine goldene Schale, die mit Weihrauch gefüllt war. Der Weihrauch, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Es lautete: Dir steht es zu, die Schriftrolle zu empfangen und ihre Siegel zu öffnen. Denn du wurdest geschlachtet und hast mit deinem Blut die Menschen für Gott freigekauft. Menschen aus allen Stämmen und Sprachen, Völkern und Nationen. Du hast sie für unseren Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Dann sah ich viele Engel und hörte ihre Stimme. Sie standen rings um den Thron, die Wesen und die Ältesten. Es waren 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Sie riefen mit lauter Stimme: Dem Lamm, das geschlachtet wurde, steht es zu, die Macht zu bekommen. Dazu auch Reichtum und Weisheit, Kraft und Ehre, Herrlichkeit und Lob. Und alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde und unter der Erde, sowie auf dem Meer, alles, was in der Welt lebte, hörte ich rufen: Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm sollen Lob und Ehre zuteil werden. Sie regieren in Herrlichkeit und Macht für immer und ewig. Die 4 Wesen antworteten: Amen. Und die Ältesten warfen sich vor den beiden nieder und beteten sie an. Ja, das ist dieser Text von der frühen Generation der Christen. Und jetzt erzählt die Christina uns ein bisschen, was diese Dinge bedeuten.
Genau. Ich habe meinen Teil überschrieben mit die Offenbarung, ein Buch der Vergangenheit. Und zwar eben aus dem Grund, weil das Buch zwar von endzeitlichen Dingen handelt, aber weil sich darin auch die Situation der Christen, an die es adressiert ist, widerspiegelt. Und dass es an bestimmte Christen adressiert ist, das wird vor allem in den ersten 3 Kapiteln deutlich. Das sind 7 Sendschreiben enthalten und da werden 7 Gemeinden angesprochen. Und an die wird diese Offenbarung als Buch insgesamt geschickt. Aber da finden sich auch explizit Passagen für die jeweilige Gemeinde. Insofern erzähle ich euch sicherlich, die ihr vielleicht auch schon mal in die Offenbarung reingeschaut habt, nichts Neues, wenn ich sage, das Buch ist in eine bestimmte Situation hineingeschrieben. Und das war für die damaligen Christen keine einfache Situation. Die erste Euphorie, die man noch so in der Apostelgeschichte zumindest am Anfang liest, scheint verflogen zu sein. Und das hat auch mit den veränderten Umständen im Römischen Reich zu tun. Und das hat mit der Trennung von Juden und Juden-Christen zu tun. Das wird in der Offenbarung auch an verschiedenen Stellen deutlich. Da scheint es, obwohl diese Trennung eigentlich schon vollzogen ist, obwohl die Juden-Christen ganz eigenständig sind, nicht mehr Teil der Synagoge, nach wie vor große Konflikte zu geben. Anders kann man die sehr drastischen Worte gegen die Juden in diesem Buch nicht erklären, wenn es etwa heißt, die Synagoge des Teufels, oder wenn Johannes davon spricht, von Juden spricht, die gar keine sind und ihnen damit auch ihre Beziehung zu Gott abspricht. Das ist ein Konfliktpunkt, ein Konfliktherd, der deutlich wird, ein anderer und für die Christen der damaligen Zeit sicherlich noch gefährlicherer Konfliktpunkt ist die Zunahme des Kaiserkultes. Und das heißt die kultische, die religiöse Verehrung des Kaisers, das damals vor allem im Osten des Römischen Reiches immer stärker wurde, immer weiter zunahm, dass man bei öffentlichen Veranstaltungen, bei irgendwelchen Feierlichkeiten im Römischen Reich den Kaiser nicht nur als Obersten des Staates verehrte, sondern zunehmend auch in religiösen Zügen. Und das beinhaltete, dass man ihn anbeten musste. Und da sahen sich die Christen, oder da wollten die Christen nicht mitmachen, haben teilweise nicht mitgemacht. Johannes deutet an, dass es schon zu ersten Martyrien gekommen ist, am Ende des 1. Jahrhunderts, als das Buch entstanden ist. und er sieht darin eine große Bedrohung für die christlichen Gemeinden. Denn bestenfalls wurde man Außenseiter, wenn man sich dieser kultischen Verehrung, diesem Druck entzogen hat, denn Religion im Römischen Reich war vor allem eine öffentliche Pflicht. Und wenn man eine bestimmte Position hatte und gleichzeitig Christin war und an diesen Kulten nicht teilnahm, hat man sich seiner öffentlichen, seiner gesellschaftlichen Verantwortung entzogen. Und das konnte auch soziale, wirtschaftliche Nachteile mit sich bringen. Und das konnte unter Umständen auch bedeuten, dass man sich so um seine Existenzgrundlage brachte. Denn wenn keiner mehr Geschäfte mit einem machen wollte, hatte man unter Umständen bald auch kein Geld, konnte sich nichts zu essen kaufen und so weiter. Also diese kultische Verehrung des Kaisers, die eine Staatspflicht war, war für die Christen eine echte Bedrohung. Und manche waren dann bereit, einen radikalen Weg zu gehen und waren bereit, ihren Glauben so konsequent zu leben, dass sie all die Nachteile in Kauf nahmen. Und andere, die suchten so einen Mittelweg, die suchten nach einer pragmatischen Lösung und machten da notgedrungen mit und hielten aber oder versuchten, ihren Glauben einerseits zu leben und andererseits sich diesem Staatskult nicht ganz zu entziehen. Und in diesem Mittelweg, den manche anstrebten, da sah Johannes ebenfalls eine Gefahr, weil er darin im Grunde eine Bedrohung sah, die die Gemeinden von innen heraus zerstörte, weil der Glaube, das Glaubensleben lau wurde, weil ethische Prinzipien über Bord geworfen wurden und weil letztlich jemand anders verehrt wurde als Jesus Christus, der Einzige, dem eigentlich Ehre gebührt. So der Verfasser der Offenbarung, so Johannes. Das zur allgemeinen Situation. Dieser Kaiserkult und auch eine gewisse Kritik daran spiegelt sich auch in diesem Predigttext wieder. Denn Johannes entwirft hier eine Intronisationsszene, also eine Krönungsszene eines Königs, wie sie auch zur damaligen Zeit üblich war. Aber er stellt dem, also den Machtvorstellungen, den Königsvorstellungen der damaligen Zeit auch jemand anderen entgegen. Nicht einfach nur einen neuen König, nicht einfach nur einen neuen Herrscher, sondern das Lamm Gottes. Der ganze Text, wenn ich es richtig sehe, es wird an keiner Stelle gesagt, Jesus Christus, immer ist vom Lamm die Rede, aber es wird über dieses Lamm mehr ausgesagt, als nur, dass es das Lamm ist. Es heißt, und hier sieht man die Bilderwelt der Offenbarung, die sehr reich ist und aus dem Alten Testament schöpft, aber auch aus der damaligen Zeit schöpft, aus seiner heidnischen Umwelt. Diese Bilderwelt muss auch ein Stück weit entschlüsselt werden, um den Text zu verstehen. Hier ist über das Lamm gesagt, er ist der Löwe aus dem Stamm Juda und der Spross aus der Wurzel Davids. Schöne Bilder, was ist damit gesagt? Im Grunde nichts anderes, als dass dieses Lamm der Messias ist. Das sind zwei Begriffe aus dem Alten Testament, die im Judentum dann mit dem Messias gleichgesetzt wurden. Und zur damaligen Zeit, wenn man da vom Spross aus der Wurzel Davids gesprochen hat, wussten alle, okay, damit ist der Messias gemeint. Das heißt, hier wird nochmal betont, Jesus Christus, das Lamm Gottes, ist der Messias. Das ist das eine Bild. Das andere, was Ralf in der Vorbereitung sehr beschäftigt hat, sind die sieben Geister Gottes. Sind es Gespenster? Sind es die sieben Geistlein? Was ist damit gemeint? Es ist gesagt, dass das Lamm sieben Hörner hat. Das sind die sieben Augen. Ich komme mal zu der Stelle. Diese Augen sind, es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Diese Augen sind die sieben Geister Gottes, die in die ganze Welt gesandt worden sind. Ich habe Kommentare gewälzt und was mich am meisten überzeugt hat, Hörner sind ein Machtsymbol. Das heißt, wenn das Lamm sieben Hörner hat, ist erstmal gesagt, es hat Macht. Und die Siebenzahl ist eine Zahl der Vollkommenheit, auch der Allmacht. Das heißt, es ist über das Lamm ausgesagt, es ist nicht nur mächtig, sondern es ist allmächtig. Und die Augen, Die sieben Augen repräsentieren die Fürsorge Gottes in der Welt und die wird vertreten durch den Heiligen Geist. Und wenn hier aber nicht von dem einen Heiligen Geist, sondern von den sieben Geistern Gottes die Rede ist, ist schlicht gesagt, dass der Heilige Geist in seiner Vollkommenheit, in seiner Allmacht wirkt. Und zwar in der ganzen Welt, in die er gesandt ist. Okay, und das Dritte und für den Text sehr Wichtige ist diese Buchrolle mit den sieben Siegeln. Ist ja für uns mittlerweile bereits sprichwörtlich, benutzen wir auch im Alltag. Du bist ein Buch mit sieben Siegeln und damit weinen wir. Wir haben keine Ahnung, was eigentlich gesagt ist. Zur damaligen Zeit war das aber so, dass es sich nicht um einen Geheiminhalt handelte, sondern im Gegenteil, ein Buch mit sieben Siegeln, das außen und innen beschriftet war, da war der Inhalt für jedermann einsehbar. Denn was innen im Buch stand, hatte auch eine kurze Inhaltsangabe außen, denn so wurden Rechtstexte überliefert, so sind Rechtstexte entstanden und das Ganze ist dann unter Zeugen geschehen. Es wurde unter Zeugen versiegelt. Man konnte schnell einsehen, was der Inhalt ist und wenn diese Siegel gebrochen wurden, dann trat das, was in dem Buch stand, in Kraft. Und eine solche Buchrolle benutzte man gerne auch bei Kaiserkrönungen als Zeichen der Macht. Das heißt, dem Kaiser wurde damals bei der Krönung ein Buch überreicht mit Siegeln. In dem Buch stand sein neuer Thronname, standen Erwartungen an seine Kaiserzeit. Ihm wurde der Beistand Gottes zugesagt in dem Buch. Und wenn er bei seinem Machtantritt die Siegel aufgebrochen hat, dann ist er zum Kaiser, also dann wurde er Kaiser in diesem Moment. Und in diesem Moment fielen dann auch alle Beamten und alle, die bei so einer Inthronisation anwesend waren, auf die Knie und brachten diesem Kaiser Ehre dar. Mit diesem Bild konnten die damaligen Leser also alle was einfangen. Und hier macht der Johannes aber deutlich, ja, Jesus Christus ist ein König. Es wird in dieser Art und Weise beschrieben, wie er Macht erlangt, aber er ist nicht einfach nur ein König in der kaiserlichen Abfolge, sondern er ist der letzte König. Der König, der, wenn er an die Macht kommt, mit dem die endzeitlichen Ereignisse beginnen. Und das heißt letztlich auch, dass er all dem menschlichen Tun, all dem menschlichen Machtstreben damit auch ein Ende setzt. So viel zum Blick in die Vergangenheit. Ralf, was hat uns das heute jetzt zu sagen? Wie gehen wir mit dem Predigttext um? Wir haben heute keine Kaiser, keine Könige mehr. Was können wir mitnehmen?
Wenn man sieht, wie die entscheidende Person beschrieben wird, wird sie ja beschrieben als Löwe und Lamm. Und die Symbole dafür sind bis auf den heutigen Tag verständlich. Der auch bei uns ist heutzutage der Löwe so ein riesiges, majestätisches, furchterregendes Tier. Und das Lamm ist nett, vielleicht ein bisschen dumm oder so. Und es wird ja extra geschrieben, es ist ein geschlachtetes Lamm. Das heißt also, da war klar, das hat verloren. Weil es ist ja schon tot. Das ist kein süßes Lamm, was noch irgendwie groß werden wird und entkommen wird, sondern es ist schon tot. Und das sind eigentlich zwei Bilder, wenn die für die gleiche Person gelten, die sich ja eigentlich vollkommen widersprechen. Auf der einen Seite der Löwe, das Machtvolle, und auf der anderen Seite das geschlachtete Lamm, also voll der Herrscher, der Gewinner, voll das Opfer. Wie kann man das zusammenbringen? Und die Situation der Christen zu der damaligen Zeit war, dass sie auf der einen Seite an Gott, den Allmächtigen, glaubten und dass sie vielleicht auch in ihrem Leben Dinge erlebten, wo sie sagten, boah, da konnte ich Gott spüren, da wusste ich genau, Gott war bei mir und hat mir geholfen. Und auf der anderen Seite erlebten sie aber auch, dass Christen verfolgt werden und dass Dinge passierten, wo man sich fragt, wie kann das passieren, wenn Gott doch der ist, der über alles herrscht, wieso kann es dann passieren, dass da einfach ein paar treue Gottesdienstbesucher bei den Löwen verfüttert werden? Das ist doch nicht fair. Wo ist da Gott? Und überhaupt sollte Gott doch wiederkommen. Wo ist er denn jetzt und wo ist jetzt Jesus nun? Das heißt, das Erleben in der Alltagswelt war sozusagen ein sehr gespaltenes. Auf der einen Seite der Glaube an den allmächtigen Gott und vielleicht auch Erfahrungen, wo man denkt, Mensch, Gott hat alles in der Hand, und gleichzeitig auch immer wieder Erfahrungen, wo Gebete nicht erhört werden, wo Dinge passieren, die man ganz schwer mit einem allmächtigen Gott verbinden kann. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir bis auf den heutigen Tag auch erleben, dass wir vielleicht an bestimmten Tagen, in bestimmten Situationen denken, ja, der Herr lebt und Gott ist bei mir oder so und mir kann nichts passieren. Und dann auf der anderen Seite aber auch genauso erleben, dass Gebete nicht erhört werden oder dass uns irgendwas zustößt oder jemand, der uns nahesteht, dem etwas zustößt, wo wir denken, Gott, wo bist du? Ne? Hast du da nicht hingeguckt? Wie kann das sein? Und diese beiden Sachen können wir eigentlich nicht zusammenbringen. Die sind sozusagen, stehen auseinander. Genauso wie das Bild von Löwe und dem geschlachteten Lamm einfach nicht ohne weiteres zusammenbringbar ist. Das kann man nicht irgendwie so übereinander blenden und dann sagt man, das ist es. Sondern das sind zwei grundlegende Erfahrungen, die sich widersprechen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie reagieren wir darauf? Dass wir auf der einen Seite an Gott, den Allmächtigen, der die Welt geschaffen hat, glauben und auf der anderen Seite daran glauben, und dass Gott jemand ist, der eigentlich in der Ohnmacht wirkt und dass diese Ohnmacht sich auch in unser Leben auswirkt. Am Ende des Textes ist es so, am Ende des Textes ist es so, dass dieses Bild von dieser Entronisation des Löwen Judas, der gleichzeitig aber auch das geschlachtete Lamm ist, so endet, dass alle Geschöpfe im Himmel und auf Erden und überall und überhaupt sogar im Meer, das war für die Israeliten so das weiteste weg, dass dort überall Gott gelobt wird. Und am letzten Endes knien sich alle nieder und loben und preisen und beten Gott an. Das heißt also, dass sozusagen in dem Lob Gottes, in dem Preisen Gottes sozusagen das angenommen wird, dass es Gott der Allmächtige ist, dass es der Löwe ist und dass es gleichzeitig das geschlachtete Lamm ist. Und dass das sozusagen letzten Endes unsere Aufgabe ist, das, was wichtig ist, dass wir Gott loben in unserem Leben. Ja, vielleicht kennt ihr so Leute, die immer super sein wollen und immer alles besser wissen und besser können. Und die auch dauernd gelobt werden wollen. So Leute nerven doch eigentlich manchmal, oder? Wenn du irgendwas erzählst, ja, ich habe jetzt ein neues Handy, ja, ich auch, meins ist besser. Oder so, die immer bei allen besser sein wollen und die auch dauernd irgendwie darum betteln, dass sie endlich gelobt werden und die sofort sauer sind, wenn man nicht sofort sagt, ey, du hast das super gemacht, du bist eigentlich der Beste. Das sind doch Leute, wo man sagen würde, ja, im günstigen Fall nerven sie, aber eigentlich muss man sagen, das sind Leute, die eine unreife Persönlichkeit haben. Ja, ich meine, wer immer im Mittelpunkt stehen muss, jemand, der immer gesagt kriegen muss, du bist super, das ist doch eigentlich jemand, der nicht irgendwie, ja, weiß nicht, der keinen inneren Frieden hat, der irgendwie außer Balance geraten ist mit sich selbst. Also an was für einen Gott glauben wir, wenn wir behaupten, eine wesentliche Aufgabe unseres Glaubens ist, Gott dauernd zu loben und zu preisen irgendwie. Ich meine, hat Gott irgendwie ein Minderwertigkeitskomplexproblem oder so? Ist er nicht richtig erwachsen geworden oder was ist sein Problem, dass er dauernd gelobt werden muss? Ich glaube, der wesentliche Punkt ist der, wir als Menschen sind geschaffen als Gegenüber Gottes. Das heißt, wir sind in einen bestimmten Kontext hineingesetzt. Zu diesem Kontext gehören ganz viele Sachen. Dazu gehört unser soziales Setting, unser Familiensetting. Dazu gehört, dass es Schwerkraft gibt und wir auf dem Boden kleben bleiben. Dazu gehört die Bedingungen unseres Lebens, dass wir essen, trinken, all das, was zum Leben dazugehört. Und all das können wir nicht vernachlässigen, sondern wir müssen akzeptieren, dass das zu uns gehört. Und genauso ist es auch wichtig, dass wir wahrnehmen, dass wir als Gegenüber Gottes geschaffen sind, dass wir sozusagen in den Kontext geschaffen sind, dass Gott unser Schöpfer ist und dass Gott unser Herr ist, dass Gott über uns ist, so wenig uns das vielleicht auch gefällt. Und wenn wir Menschen anfangen, sozusagen das zu verleugnen, und so tun oder das glauben und überzeugt davon sind, dass es da nichts über uns gibt, dass es kein Gott ist, der über uns steht, sondern dass wir im Grunde genommen die Krone der Schöpfung sind, dann fangen wir an, nicht der Schöpfung, weil es gab ja keinen Schöpfer, also die Krone der Existenz sind, dann kann es passieren, dass wir uns nur noch im Fokus haben und nur noch uns als wesentlich und wichtig sehen. Sowohl als Individuum, wie aber auch als Menschheit. Und ich würde mal sagen, so wie momentan die Welt aussieht, verhalten wir uns auch so. Ja, wir drängen eine Art nach der anderen von der Welt runter, weil wir entscheidend sind und wir gestalten die Welt komplett nach unseren Bedürfnissen und tun so, als wenn das alles nur für uns gemacht ist. Obwohl wir ja eigentlich in einen gewissen Kontext hineingesetzt sind. Und da kommt letzten Endes nichts Gutes bei raus, wenn wir nicht nach dem Kontext, nach den Bedingungen leben, in die wir hineingesetzt sind, in die wir gedacht sind. Und wichtig ist es nicht für Gottes kleines Ego, wenn wir ihn loben, damit er sich mal wieder gut fühlt und ihm einer auf die Schulter klopft und sagt, hast du super gemacht, Schöpfung, gefällt mir, sondern es ist wichtig für uns, weil wir erkennen müssen, weil wir verstehen müssen, dass wir in einen Kontext hinein sind und dass es über uns noch eine Instanz gibt, dass es über uns noch etwas gibt, was einen Maßstab hat, der wesentlicher und wichtiger ist als unsere Maßstäbe, unsere zeitlichen Maßstäbe, die wir haben. Und deswegen ist es wichtig und gut, dass wir Gott anbeten und nicht irgendwelche anderen Dinge. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo ich finde, wo man irgendwie wirklich echt merkt, dass der Übergang ist vom christlichen Weihnachtsfest zum nichtchristlichen Weihnachtsfest. Ich meine, das fängt jetzt schon am Black Friday an, dass man die ganzen Geschenke kauft. Irgendwie, es ist ja oft auch das Winterfest und so. Und ganz wenige Leute wissen, was Weihnachten für einen Sinn hat. Das heißt, auch Weihnachten, das Weihnachtsfest, was wir haben, ist aus einem Kontext herausgenommen worden, in den es eigentlich hineingehört. Der Kontext, in den es eigentlich hineingehört, ist, Gott hat dich von ganzem Herzen lieb und er hat dir ein Geschenk gemacht aus freien Stücken. Jesus Christus ist für dich in diese Welt gekommen. Er liebt dich aus ganzem Herzen. Und als Erinnerung an dieses Geschenk Gottes schenken wir uns gegenseitig was. Und wenn wir diesen Kontext wegnehmen mit Jesus, dann geht es nur noch um die Geschenke. Und dann geht es automatisch darum, wie groß ist dein Geschenk, wie groß ist mein Geschenk. Da geht es darum, wem muss ich noch was schenken? Hoffentlich habe ich nicht irgendjemand vergessen. Hat er auch das Geschenk gemocht? Oder hat er es etwa umgetauscht? Sollte ich nicht vielleicht doch einen Kredit aufnehmen, weil ich habe das Gefühl, unsere Kinder kriegen dieses Jahr weniger Geschenke als die Kinder von den Nachbarn und die haben sich letztes Mal schon beschwert, dass die anderen viel, viel bessere Geschenke haben. Dann auf einmal bedeuten die Geschenke was ganz anderes, dann geht es viel weniger um Liebe und mehr um Konsum, um Größe, um Protzen, um ja, alten Kram wegschmeißen, neuen Kram haben und dann hat das Ganze keinen richtigen, wirklichen Sinn und Nährwert mehr. Und deswegen ist es sozusagen wichtig, dass wir immer wieder gucken, in was für einen Kontext gehört das. Weihnachten gehört in den Kontext der Liebe Gottes. Und ich glaube, dass es für uns eine große Aufgabe ist, sowohl in unserem eigenen Leben zu gucken, merke ich noch, was Weihnachten eigentlich bedeutet und kann ich mich noch darauf konzentrieren und auch vielleicht die Gelegenheit wahrzunehmen, in Gesprächen mit anderen deutlich zu machen, du, der eigentliche Sinn von Weihnachten ist nicht, dass die Geschäfte endlich schwarze Zahlen schreiben und dass die Osterhasen endlich eingeschmolzen werden können und als Weihnachtsmänner verkauft werden können, sondern der eigentliche Sinn ist, dass wir uns daran erinnern, dass Gott uns von ganzem Herzen liebt und aus freien Stücken alles für uns gegeben hat und dass Gott auf unserer Seite ist. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und das steckt meiner Meinung nach in diesem Text drin, wenn es heißt irgendwie, sie knieten sich alle nieder und beteten an. Sie gaben zu, du Gott bist sozusagen der über uns ist, den wir anbeten und der uns in einen bestimmten Kontext hineinsetzt und diesen Kontext akzeptieren wir. Und jetzt, wolltest du noch was sagen? Habe ich noch was vergessen?
Vielleicht noch einen Punkt, der mir noch wichtig geworden ist in der Vorbereitung und im Umgang mit dem Text. Er zeigt uns auch, dass Anbetung, dass Lobpreis auch immer Übersetzungsarbeit ist. Das heißt, wir sind im Grunde vor die Aufgabe gestellt, die Heiligkeit Gottes, die Größe Gottes in unserer Welt zur Sprache zu bringen, in unseren Kontext hinein zur Sprache zu bringen. Und dazu, damit es authentisch, damit es glaubwürdig ist, müssen wir in unser Leben schauen, auf unser Leben schauen, auf das, was uns wichtig ist und müssen da die Verbindung oder die Brücke hinbekommen, die Brücke bauen zwischen der Heiligkeit Gottes, zwischen seiner Größe, zwischen seiner Macht und einerseits zwischen unserem Leben, zwischen dem, was uns wichtig ist, da, wo wir Gottes Spuren in unserem Leben erkennen. Und ja, ich denke, das ist auch ein schöner Auftrag, eine schöne Aufgabe für die Adventszeit, sich da auf Spurensuche zu machen und versuchen, diese Übersetzungsarbeit, die Johannes damals für seine Zeit geleistet hat, die auch heute zu leisten, um authentisch Christin zu sein.
Okay, und jetzt werden wir uns Zeit nehmen, Gott zu loben. Und es geht nicht darum, dass wir Gottes Ego korrigieren, sondern es geht darum in diesen Liedern, dass wir uns selber durch das Singen dieser Lieder deutlich machen, da ist Gott und Gott ist für uns. Und das ist der Kontext, in den wir hineingestellt sind. Also herzliche Einladung, mitzusingen. Und wenn ihr aufstehen möchtet dabei, dann macht das gerne. Und wenn ihr aus der Reihe raustreten wollt, also aus der Reihe tanzen, und irgendwo euch hinstellen wollt, dann fühlt euch da einfach frei, weil es kommt nicht darauf an, dass wir gucken, was macht die Nebenperson, sondern es kommt darauf an, dass wir uns auf Gott konzentrieren.